Wir kommen jetzt zur angekündigten Predigt- und Predigtreihe. Die nächsten 7 Wochen werden wir intensiv die ersten 11 Kapitel der Bibel lesen. Bei der Vorbereitung jetzt der allerersten Predigt ist mir klar geworden, also ich wusste eigentlich schon vorher, aber es wurde mir nochmal brillant klar, ich hätte auch die 7 Wochen eigentlich nur über Kapitel 1 und 2 predigen können. Und ich wusste gar nicht, wie ich all das, was ich sagen will, eigentlich in diese eine kurze Predigt reinpacken soll. Also der erste Abschnitt der Bibel, man nennt ihn auch Urgeschichte. Denn es geht erstens um die Anfänge der Welt und der Menschheitsgeschichte überhaupt. Und es heißt Urgeschichte, weil diese 11 Kapitel beziehen sich eben auf alle Welt. Sie sind grundlegend, basic. Noch vor der Erwählung von Abraham und seinen Nachkommen zu Gottes Volk stehen diese 11 Kapitel. Da uns der Text auf Hebräisch vorliegt und es eine sehr lange jüdische Auslegungsgeschichte dazu gibt, werden wir immer auch wieder darauf zu sprechen kommen. Und so reisen wir weit zurück in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Die Fragen, die hier angesprochen werden, gehen jeden Menschen an. Also man kann das ablehnen, aber es sind grundlegende Menschheitsfragen, die berührt werden und an denen man irgendwann in seinem Leben doch irgendwie mal vorbeikommt. Und die Antworten sind überraschend zeitlos und damit auch ganz aktuell. Sie führen uns zu vielen Fragen, die auch heute uns bewegen mit unserem Glauben. Wir betrachten die Texte des Alten Testaments hier so, wie wir es als Christen immer tun. Wir lesen und verstehen sie von der perfekten Offenbarung Gottes in Jesus Christus her. Wir lesen also nicht chronologisch vom Alten zum Neuen, sondern wir lesen von der Mitte der Schrift, von Jesus Christus, vom Neuen Testament her, auch verstehen wir das Alte Testament, weil vieles, was in der ersten Zeit verborgen war, können wir so sehen und einordnen. Und wir betrachten diese ersten Kapitel auch das ist eine gute Tradition, immer im Horizont der ganzen Bibel, weil auch an anderen Stellen wird zum Beispiel über Schöpfung gesprochen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Deswegen möchte ich auch ganz bewusst, bevor wir Kapitel 1 vom 1. Mose uns zuwenden, lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die ersten 5 Verse, denn wenn man denkt, wie das berichtet ist auf einer Zeitachse, dann liegt das, was hier erzählt wird, noch vor Erschaffung der Welt. Johannes 1, Vers 1 bis 5. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Denn der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Also bereits vor aller Zeit, es ist für uns Menschen ganz schwierig vorstellbar, dass es etwas gab, wo es noch keine Zeit gab. Vor aller Zeit war das ewige Wort, im Griechischen steht da der Logos, bei Gott. Und das Wort der Logos ist nach jüdischem und nach christlichem Verständnis ein anderes Wort für den Messias. Gott war selbst und mit sich selbst und doch nicht allein. Jesus war bei der Schöpfung dabei. Ohne ihn gäbe es keine Schöpfung und kein Leben. Leben und Licht waren in ihm und sind von ihm ausgegangen. Und dieser allererste Punkt macht deutlich auch, Gott braucht uns nicht. Der war rund und zufrieden mit sich. Aber aus Gnade und Liebe entscheidet er sich für die Schöpfung und will er uns dabei haben. Und davon leben wir von A bis Z, von Alpha bis Omega, dass er uns will, dass er Ja zu uns sagt, dass er uns ins Leben hineinruft. Gott ist, er macht und er meint es gut mit uns. Amen. Und das werden wir sehen und das zieht sich durch die Texte durch. Wichtig ist zu verstehen, auch wenn die Texte alt sind, es geht in ihnen weniger um die Vergangenheit als vielmehr um die Gegenwart. in ihnen steckt in zeitbedingten menschlichen Worten Gottes ewiges Wort. Mit dem Anspruch, jede Generation, also auch uns, neu mit seiner Wahrheit zu konfrontieren. Es gibt viele Irrtümer über die Bibel, über die Schöpfungsgeschichte. Die Bibel ist kein Wissenschaftsbuch. Dafür ist sie nicht geschrieben und das ist niemals ihr Anspruch gewesen. Weder die Absicht noch der Anspruch. Das heißt jetzt nicht, dass sie absichtlich im Gegensatz zu wissenschaftlicher Erkenntnis sich bewegt. Im Gegenteil, es gibt überraschend viele Übereinstimmungen, auch mit unseren modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber ihr Anspruch und ihre Absicht ist etwas anderes. Die Bibel ist ein Glaubensbuch, das uns Gott und seine Geschichte mit den Menschen enthüllt. Damit unser Glaube wächst, damit wir Gott und sein Wesen besser verstehen und erkennen, damit wir verwandelt werden in sein Ebenbild, nachdem er uns gemacht hat und wie wir es vollständig in Jesus Christus sehen können. Ich habe schon gesagt, ich könnte auch 7 Wochen nur über die Schöpfung predigen, aber dann würde uns der große Bogen von Kapitel 1 bis 11 leider verloren gehen. Ich glaube, wir haben jetzt genug Stoß gelüftet, wir könnten nochmal wieder die Tür schließen zwischendurch. 1. Mose 1, Vers 1, der allererste Vers der Bibel. Am Anfang oder im Anfang, im Deutschen müssen wir da was hinschreiben, was im Hebräischen im Wort schon mit drin steckt, schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott. Das ist kurz und bündig die Grundlage jeglicher Theologie. Gott existiert und nur wenn er sich selbst zeigt, wird er sichtbar für uns. So unscheinbar dieser kleine Satz ist, am Anfang schuf Gott. So geht es direkt richtig heftig hinein in die Sache. Denn alle möglichen menschlichen Vorstellungen, was wir uns ausgedacht haben, wie Menschen denken, dass es sei, werden nach verschiedensten Richtungen abgewiesen mit diesem Satz. Also, es wird direkt postuliert, es gibt einen persönlichen Gott. Ein Wesen, nicht nur eine höhere Macht, eine Person, die konkret handelt. Jede Form von Atheismus wird zurückgewiesen. Sagen, Gott ist, er schafft. Jede Form von Agnostizismus, dieser Lehre, keiner kann wissen, dass Gott ist. Schau dir die Schöpfung an. Wir werden immer wieder drauf kommen. Die auch nicht zu vergessen, alle Lehre von Pantheismus, Gott wäre in allen Dingen. Ja, Gott ist überall, aber er ist auch ein Gegenüber zu allen Dingen, denn er ist der Schöpfer, der alles macht, der alles erhält und ins Leben ruft. Auch die Vielgötterei wird abgelehnt. Dass die Dinge belebt seien und Götter darin seien, im Fluss, im Baum, in sonst etwas. Nein, ein Gott ist und er macht. Er ist die wirkende Kraft in und durch alles. Und ebenso unser moderner Materialismus. Es ist nur das, was du siehst, es gibt nur die sichtbare Welt. Nein, 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 es ist der Schöpfer. Und Schöpfung bezieht sich auf sichtbare und unsichtbare Welt. Es ist sehr interessant, dass wir meistens bei Schöpfung nur an die sichtbare Welt denken. Aber alles ruft er ins Leben. Er ist der Herr über alles. Es gibt keinen Dualismus von Gut und Böse. Gott, alles kommt von ihm. Wenn er es nicht tut, ist es nicht. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Der Vers lässt uns direkt etwas hebräischen Geist atmen. Wir alle leben, ganz selbstverständlich ist uns meistens nicht klar, in den Denkmustern griechischer Philosophie. Denn unsere abendländische Kultur fußt darauf, unser Bildungssystem fußt darauf. Griechisch gesprochen würde der Vers heißen, zuerst schuf Gott das Universum. Alles wird immer auf einen Punkt gebracht. Hebräisches Denken funktioniert aber anders. Es geht nicht darum, immer alles auf einen Punkt zu bringen, eine Lösung zu haben, eine Linie zu ziehen, sondern es wird in Polen gedacht, in einem Feld gedacht, in dem man sich dann bewegen kann. Deswegen heißt es hier, Gott schuf den Himmel und die Erde, oben und unten, Sichtbares und Unsichtbares, Himmel und Erde. Etwas, wo man sich bewegen kann. Somit haben die Hebräer auch überhaupt kein Problem, wie es ja für moderne Menschen leicht auftaucht, dass da direkt am Anfang der Bibel zwei Schöpfungsberichte hintereinander stehen. Die waren doch auch nicht blöd. Hätten ja redaktionell sagen können, das ist einer zu viel. Das streichen wir zusammen, das basteln wir zusammen, da machen wir einen Text raus, sollen sich die Leute doch nicht dran ärgern. Aber für die war das überhaupt kein Problem, weil sie eben nicht einlinig denken, sondern kein Problem ist, wenn es zwei verschiedene Sachen gibt, auch kein Problem haben, dass das nicht 100% zur Deckung zu bringen ist, sondern es sind Blickwinkel aus verschiedenen Perspektiven auf das Gleiche und jedes enthält Wahrheit und enthüllt Dinge, die notwendig sind. So ist dann auch, da passt auch gut auch noch der dritte Schöpfungsbericht im Psalm 104 dazu. Ein weiterer Blickwinkel auf die Sache. Und wir müssen sehr Acht geben, dass wir nicht von unserer Logik her versuchen, also es passiert immer, es passiert automatisch, wir können gar nicht anders, aus unseren Schuhen oft nicht raus, aber wir versuchen ganz häufig, unsere Logik auf die biblischen Texte anzuwenden und wundern uns dann, warum es nicht funktioniert. Deswegen haben es manche anderen Leute, die aus anderen Kulturen kommen, die eben nicht diese griechische Brille tragen, leichter mit manchen Texten der Bibel, weil es für sie kulturell gar kein, von ihrer Denkschule gar kein Problem ist, so sich das vorzustellen. Auf Hebräisch heißt diese ersten Worte, Bereshit bara Elohim, drei Worte. Im Anfang schuf Gott. Auch die folgenden zwei kleinen Wörtchen haben es in sich. Bara wird in der Bibel nur benutzt, wenn Gott etwas macht. Es gibt ein anderes Wort, hebräisches Verb, das benutzt wird, wenn Menschen etwas tun. Das hier ist reserviert für Gott, exklusiv für ihn. Und Gott braucht keine Ursuppe. Er braucht keinen Materiehaufen, der schon vorhanden ist, um reinzugreifen und mal ordentlich zu formen, sondern er ist der Ursprung aller Dinge. Er ist der, der sagt, Ursuppe entstehe, Materienhaufen bilde dich. Also er ist der Urheber von allem. Mit dem Fachwort, sein Schöpfungswerk auf Lateinisch ist Creatio ex nihilo. Er schafft aus dem Nichts. Wie es im Psalm 33, Vers 9 heißt, wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Damit ist jetzt nicht der genaue Ablauf beschrieben, wie die Welt entstanden ist. Darüber sollen ruhig die Wissenschaftler forschen. Das ist ihr Job. Wunderbar, dass wir Naturwissenschaft haben. Wie auch immer die Welt entstanden ist, was der Text sagen will, ist, Gott steckt dahinter. Nicht wir haben die Welt gemacht und den Kosmos. Und es ist auch nicht zufällig von alleine entstanden. Sondern Gott mit seiner Schöpferkraft, mit seiner Energie, mit seiner Kreativität steckt dahinter und darin. Alles kommt von Gott. Alles ist sein Geschenk. Alles ist Gnade. Ohne Gott haben wir eben nichts. Überhaupt der Name Gottes, hier steht Elohim. Das ist verrückterweise die männliche Pluralform, also Mehrzahl. Aber wir wissen, dass Gott einer ist, dass da nicht steht, am Anfang schufen die Götter. Es gibt im Hebräischen aber wiederum keinen Pluralis Majestatis, wie wir es im Deutschen vielleicht sagen könnten, wenn der König also die Nase besonders hochtreten sagt, lasst uns ausreiten. Und er meint, ich gehe jetzt reiten. So ist Gott nicht. Für die jüdischen Rabbinen ist diese Pluralform eine Quelle unzähliger Erklärungsversuche und seit die Christen auf den Plan getreten sind, ein unendliches Ärgernis. Gibt es mehr als eine Geschichte dazu, warum der Rabbi dann gefragt wird, zu sagen, wer, Rabbi, warum steht da Plural? Das gibt doch den Ungläubigen einen unglaublichen Ansatzpunkt. So ist es. Wir haben keine Mühe mit dem Plural, sondern uns ist da eine große Freude. Im allerersten Vers der Bibel, noch bevor die Zeit geschaffen wird, wird deutlich, dass es in Gott dem einen eine Mehrheit gibt. Den Messias Jesus, der bei der Schöpfung dabei ist. Und direkt im folgenden Vers, also im zweiten Vers der Bibel, kommt auch schon der dritte im Bunde dazu, der Geist Gottes. Die Erde war ungestaltet und leer, auf Hebräisch Tohu Wabohu. Finsternis lag über den tiefen Fluten und über den Wassern schwebte, man könnte auch übersetzen, brütete der Geist Gottes. Ruach Elohim, so heißt Geist Gottes auf Hebräisch. Übrigens, besonders schön für die Frauen, Ruach Elohim ist Femininum. Über den Chaoswassern der Urflut, über dem Tohu Wabohu schwebt der Geist Gottes. Man kann übersetzen, der Geist Gottes brütete darüber. Dasselbe Wort kommt vor in der Bibel, wo ein Adler seine Schwingen ausbreitet und über seinen Jungen wacht, die noch zu klein sind, um alleine zu fliegen. Noch ist nichts da an göttlicher Ordnung, aber man spürt förmlich die Energie, die darauf wartet, sich zu entfalten und die Welt in eine gute Form zu bringen. Das ist so tröstlich. Wie oft stehen wir in unserem Leben vor einem Scherbenhaufen? Wissen nicht, wie es weitergehen soll, können überhaupt keine Ordnung erkennen. Du musst nicht verzweifeln. Derselbe Geist, der damals über den Chaosfluten gebrütet hat und alles in die gute Ordnung gebracht hat, derselbe Geist Gottes wirkt auch heute und steht dir seit Pfingsten zur Verfügung. Er lebt in uns, ist voll selber Energie und Kreativität, um neue und ungewöhnliche Lösungen zu finden. Lade ihn bewusst ein in deine Situation. Gott ist ein Geber guter Gaben. Er hilft gerne und der Heilige Geist kann Situationen verändern. Kleine Randnotiz, wir werden nächste Woche darauf noch mehr zu sprechen kommen. Die Selbstorganisation des Chaos liegt bei Null. Betrachtet euer Wohnzimmer. Betrachtet, falls das nicht reicht, betrachtet die Zimmer eurer Kinder. Falls das immer noch nicht reichen sollte, kommt uns besuchen. Die Selbstorganisation des Chaos liegt bei Null. Es braucht einen Impuls von außen. Es braucht Energie, es braucht Ordnungskräfte. Sonst bleibt das Chaos sich selbst treu. Moderne Physik, Chaosforschung, die Dinge streben zum Chaos und nicht zur Ordnung. Einer der sehr entscheidenden Einwände gegen die Evolutionstheorie. Wir werden darüber sprechen. Evolutionstheorie ist nicht schlecht. Ihr Problem ist nur, wenn man sagt, es ist die Wahrheit. Es ist eben eine Theorie, die Phänomene erklärt, die wir sonst nicht verstehen können. Das heißt aber nicht, dass alle Einwände und Fragen damit gelöst sind. Wir kennen andere wissenschaftliche Theorien, die sich widersprechen, trotzdem gemeinsam Phänomene erklären, die wir bisher sonst nicht verstehen können. Werden wir noch vertiefen. Okay, wenn wir in dem Tempo weitermachen, wird es schwierig. Gott sprach, Licht soll entstehen und Licht leuchtete auf. Vers 3. Wir begegnen hier der einen Art, wie Gott schafft, nämlich indem er spricht. Seine Worte haben Kraft, Licht und Energie, Materie entstehen auf sein Wort hin. Das ist ja das Hinterhältige beim Energie- und Masseerhaltungssatz. Wenn Energie und Masse immer erhalten bleiben und nur umgewandelt werden, dann müssen sie ja irgendwann mal einen Anfang gehabt haben. Irgendwo muss die Sache herkommen. Du kannst so weit zurückgehen, wie du willst. Irgendeinen Anfang, ob das jetzt Urknall heißt, Ausdehnung des Universums, Jahrmillionen zurückgehst, ist es völlig egal. Wenn es stimmt, all diese Sachen, und wenn unsere Möglichkeiten, das überhaupt zu kalibrieren und zu messen, überhaupt realistisch sind, was ja immer schon wieder mal sich herausgestellt hat, dass es eben nicht stimmt, dann muss trotzdem die ganze Chose irgendwo herkommen. Irgendetwas muss es geben, wo der Anfang ist. Gott betrachtet das Licht und er sagt, es war gut. Er trennt Licht und Finsternis voneinander. Er nennt das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend, es wurde Morgen. Es war ein neuer Tag. Interessanterweise kommt das Licht, die Energie zuerst. Das passt eigentlich gut zu unserer Wissenschaft. Licht, Wärme, Energie ist notwendig zur Entstehung von Leben. Auch sonst ist die Abfolge der Entstehung des Lebens in der Bibel ganz gut kompatibel mit unseren grundsätzlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen, was sich in welcher Reihenfolge entwickelt hat. Am Rhythmus des ersten Schöpfungstages, berichts mit seinen 7 Tagen, haben sich schon sehr viele Menschen gestört und gerieben. Zuerst einmal, das Entscheidende ist hier, im Vergleich zu vielen anderen antiken Schöpfungsberichten, wenn man das im Vergleich liest, ist das sehr Überraschende, dass es hier um einen geordneten Vorgang geht, der nacheinander abläuft. Das ist das, was wunderbarerweise hier schon beschrieben wird. Manchen hilft es, dass es im Psalm 90, Vers 4 heißt, 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Aber man kann ja weiterdenken und sagen, der allererste Tag, als Gott Licht und Finsternis überhaupt macht, hat noch gar keine Zeitstruktur. Weil es entsteht ja erst Licht und Finsternis. Sonne und Mond gibt es da übrigens auch noch nicht. Die kommen erst ein bisschen danach. Also, wir übersehen auch sehr leicht, dass hier etwas Jüdisches sich wiederum abbildet. Wie wird die Sache gegliedert? Wir würden ja sagen, es war Morgen, es war Abend, ein neuer Tag. Aber nein, jüdische Zeitrechnung ist ja anders, beginnt ja abends, das heißt nämlich, es war Abend, es war Morgen, ein neuer Tag. Tag geht von abends bis abends. 7 sind ja auch kein Zufall. Zahl 7 spielt auf der Ebene der Worte auch im ganzen Bericht eine wesentliche Rolle. 7 Tage, 7-mal wird gesagt, es ist gut. Verschiedene Dinge kommen 7-mal vor. Auch in einzelnen Sätzen wird damit gespielt, dass es 3-mal, 7-mal da oder das Wort kommt 4-mal, 7-mal 4 vor. Also ganz unterschiedliche Dinge. Und die 7 ist nach jüdischem Verständnis die Zahl der Fülle. Da ist etwas komplett. So wie wir vielleicht sagen würden, 10. Oder 100. Wenn hier von 7 Tagen gesprochen ist, dann macht Gott die Sache rund und voll. Wir können uns das aber umgekehrt gut vorstellen, die Schöpfung, dass sie eine Ordnung hat, dass sie in einer Reihenfolge abläuft, dass es eine zeitliche Ordnung hat, wenn wir von einer Woche sprechen. Und so leicht vergessen wir, dass die Zeit ja ebenfalls mitgeschaffen wird. Dass die Zeit ja nicht immer schon da ist, sondern dass Gott eben auch die Zeit ins Leben ruft. Der Ewige hat kein Problem mit Zeiten und Abläufen, denn er ist über der Zeit. Und nur wir kurzlebigen Zweibeiner tun uns schwer damit, das alles zusammendenken, zu denken. Gott kann Zeit stauchen, Gott kann Zeit dehnen. Wo ist das Problem für ihn? Wir wissen heute, dass selbst im Universum es Möglichkeiten gibt, durch Beschleunigung Zeit zu dehnen oder zu stauchen. Wer weiß, was wir noch alles rausfinden. Gott sprach, im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden. Zwischen dem Wasser unten und dem Wasser über dem Gewölbe soll ein Raum entstehen. So geschah es, Gott machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser unter dem Gewölbe und das Wasser über dem Gewölbe. Das Gewölbe nannte er Himmel. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, das Wasser unterhalb des Himmels soll sich an einem Ort sammeln, damit das Trockene zum Vorschein komme. Und so geschah es. Gott nannte das Trockene Erde, die gesammelten Wassermassen Meer. Gott betrachtete sein Werk, es war gut. Nach dem Licht trennte der Herr die Wasser und lässt so einen trockenen Ort entstehen. Und durch diese Trennung entsteht auch die Atmosphäre. Genauso, wie wir es auch wissenschaftlich erwarten würden. Es entstehen die Voraussetzungen, damit überhaupt Leben gedeihen kann. Und Gott sprach, Vers 11, die Erde soll frisches Grün hervorbringen, Pflanzen, die Samen tragen, Bäume aller Art, die Früchte mit Samen tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, Pflanzen aller Art, die Samen trugen, und Bäume aller Art, die Früchte mit Samen trugen. Gott betrachtete sein Werk, es war gut, es wurde Abend und wieder Morgen, das war der dritte Tag. Interessanterweise wird der Erde hier eine kreative Kraft zugesprochen, Pflanzen hervorzubringen. Die Erde brachte hervor auf das Wort Gottes hin, weil er es ins Leben ruft. Das wird uns genauer beschäftigen. Die Fähigkeit zur Veränderung und zur Ausdifferenzierung, die Gott eben in die DNA des Lebens hineingeschrieben hat. Wir wissen, dass wir uns an Umstände anpassen können und trotzdem vielleicht nicht ganz neu und ganz anders werden. Gott sprach, Vers 14, am Himmelsgewölbe sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander trennen. Sie sollen als Zeichen dienen, Festzeiten, Tage und Jahre anzeigen. Als Lichter sollen sie am Himmelsgewölbe stehen und über die Erde leuchten. So geschah es. Gott machte zwei Lichter, ein größeres, um den Tag zu regieren, ein kleineres, um die Nacht zu regieren. Dazu alle Sterne. Er setzte sie an das Himmelsgewölbe, um die Erde zu beleuchten, über Tag und Nacht zu regieren, Licht und Finsternis zu trennen. Gott betrachtete sein Werk. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Das war der vierte Tag. Die Schöpfung schreitet voran. Es geht nicht nur um die Erde, auch das Universum wird geschaffen und geordnet. Und es bleibt doch deutlich dabei, dass sein Augenmerk ganz besonders der Erde gilt. Und Gott sprach, Vers 20, im Wasser soll es von Lebewesen wimmeln und in der Luft sollen Vögel fliegen. So schuf Gott die großen Meerestiere und alle anderen Arten von Lebewesen, die sich im Wasser tummeln. So wie alle Arten von Vögeln. Gott betrachtete sein Werk, es war gut. Er segnete seine Geschöpfe und sagte, seid fruchtbar und mehret euch. Die Wassertiere sollen die Meere füllen und die Vögel sich auf der Erde vermehren. Es wurde Abend und wieder Morgen, das war der fünfte Tag. Vers 24, Gott sprach, die Erde soll Lebewesen aller Art hervorbringen, Nutztiere, Kriechtiere und wilde Tiere. So geschah es, Gott machte allen Arten von Nutztieren, wilden Tieren und Kriechtieren. Er betrachtete sein Werk, es war gut. Ganz verrückt. Die Entwicklung des Lebens hier passt zu dem, was wir entdeckt haben, wie Leben sich entwickelt hat auf der Erde. Vom einfachen Lebewesen zum Höherentwickelten. Ist es überraschend, dass die Heilige Schrift das schon Jahrtausende vorher wusste, bevor wir das überhaupt untersuchen und rausfinden konnten? Dass nicht alles genau gleichzeitig auf einen Schlag war, sondern dass da ein Tag nach dem anderen geordnet die Dinge entstanden sind? Dass das aufgeschrieben wurde, ohne alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute in den letzten 100, 200 Jahren rausgefunden haben? Oder ist es nicht überraschender, dass wir Zweifel daran hatten, dass es so sein könnte? Schließlich kann die Forschung immer nur das entdecken, was Gott geschaffen und kreiert hat. So entfaltet die Forschung ein Stück der Offenbarung Gottes, die eben in der Natur steckt, wie es der Apostel Paulus schon im Römerbrief schreibt. Er kann daran erkannt werden an seinen Werken. Und Gott steckt darin, in den Naturgesetzen, in den Gesetzen der Physik. Wissenschaft und Glaube müssen kein Gegensatz sein. Dieser Gegensatz hat mehr etwas dazu mit unserer Loslösung der Wissenschaft vom Glauben unserer westlichen Welt. Umgekehrt, dazu kommt dann die Wissenschaftsgläubigkeit. Weil für manche Menschen ist das ihre Religion. Das ist ihr Heil, das ist das, was sie glauben. Müssen sie natürlich bestreiten, ganz klar, also das ist ja Wissenschaft. Aber es gibt keine voraussetzungslose Wissenschaft. Wir sind immer schon Teil des Systems, wir haben immer schon Vorentscheidungen getroffen. Es geht nicht ohne. Es gibt immer eine Blackbox, wo Dinge drin sind, die ich glaube. Vorannahmen, von denen ich ausgehe. Und die kann eben mit Gott sein oder ohne Gott sein. Das führt zu entsprechenden Folgen. Jetzt fehlen uns noch zwei Dinge bei der Schöpfung. Der Mensch und der Schabbat. Gott sprach, wieder wunderbar, lasst uns, Plural, Menschen machen, als unser Ebenbild, uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen als sein Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Davon hören wir nächstes Mal noch mehr. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie zum Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere. Weiter sagte Gott, als Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen auf der Erde, sowie die Früchte aller Bäume, die Landtiere, Vögel und Kriechtiere dagegen, also alle Tiere, die Lebensarten in sich tragen, sollen sich von Blättern und Halmen ernähren. So geschah es, Gott betrachtete alles, was er gemacht hatte. Es war alles sehr gut, es wurde Abend, es wurde wieder Morgen, es war der sechste Tag. Vor dem Sündenfall waren alle Vegetarier, wir leben nach dem Sündenfall. Gott schafft am letzten Tag, an letzter Stelle den Menschen. Und er schafft den Menschen in einer Aufeinanderbezogenheit, in einer Dualität von Mann und Frau. Und er macht den Menschen nach seinem Bilde und das heißt, in Gott steckt beides drin. Weibliches und Männliches, und er verteilt es hier auf der Erde eben auf zwei Teile. Nicht sonst gleich dem Vater im Himmel als allein der Mensch. Und daraus bezieht jeder Mensch auch seine unveräußerliche Würde. Auch du bist geschaffen nach Gottes Bild, auch wenn du es manchmal selbst nicht glaubst. Und damit bist du kostbar und einzigartig. Du trägst das Prädikat, und das ist das einzige Mal, dass das hier steht: Es war alles sehr gut. Gott hat dich gut gemacht. Er hat keinen Fehler gemacht. Du bist kein Montagsauto, sondern rund, perfekt und gut. Eine gute Vorstellung, sich vorzustellen, wie ist das mit dem Bild Gottes, ist das Bild des Schattens. Der Schatten ist immer dort, wo sein Besitzer ist. Und er zeichnet immerfort ständig sein Bild nach. So sind wir quasi das Schattenbild von Gott. Er ist uns immer nah, die Umrisse stimmen, aber noch sind nicht alle Konturen farbig und mit Tiefenschärfe und klar erkennbar. So heißt es auch im Neuen Testament, im Jakobusbrief zum Beispiel, Kapitel 3, Vers 9, wir wurden als Gottesbild geschaffen. Für die bessere Angleichung an Gott, genau dafür ist Jesus gekommen. Dass wir frei werden von den Dingen, die wir niemals ändern könnten, unserer Schuld. Und dass wir verwandelt werden hinein in das Bild, das Jesus uns gegeben hat, wie Gott ist. Drei Verse dazu, damit ihr es mir auch glaubt. Römer 8, Vers 29, die Gläubigen werden gleichförmig dem Bilde seines Sohnes. 2. Korinther 3, Vers 18, Gläubige werden ins Ebenbild Gottes verwandelt. Kolosser 3, Vers 10, der neue Mensch wird erneuert nach dem Bild seines Schöpfers. Du steckst, wenn du gläubig bist, mitten in einem Erneuerungsprozess. Amen. Einem fortschreitenden Prozess, mehr wiederzuspiegeln von dem, wie der Vater im Himmel ist und wie Jesus ist. Amen. Und wenn du seit 10 Jahren festhängst, dann stimmt was nicht. Es ist kein Problem, mal 2 Monate festzuhängen. Bei einem Jahr sollte man anfangen nachzudenken. Es ist ein fortschreitender Erneuerungsprozess, den Gott für jeden von uns geplant hat, ihm immer ähnlicher zu werden. Vollkommen wird die Sache erst im Himmel sein. Aber man kann in dieser Welt schon weit kommen, wenn man Gott tun lässt, an sich arbeiten und wirken lässt. Jesus ist perfekte Theologie. Er ist das perfekte Abbild von Gott. Je näher und ähnlicher wir ihm werden, umso stärker werden wir in das Ebenbild von Gott verwandelt. Und das war von Anfang an Gottes Plan für jeden Menschen, dass er sein Ebenbild sein soll. Das ist nichts Neues. Geh weiter auf diesem Weg, du bist noch nicht angekommen. Lade den Heiligen Geist ein, lass ihn ran, dass der Veränderungsprozess Fahrt aufnimmt. Zu guter Letzt, Kapitel 2, Verse 1 bis 3, Himmel und Erde mit all ihrer Vielfalt waren vollendet. Am 7. Tag war Gottes Werk abgeschlossen und er ruhte von seiner Arbeit. Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn für heilig. Denn an diesem Tag ruhte er, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Es ist wunderbar, dass Gott 6 Tage gearbeitet hat. Das adelt auch unsere Arbeit. Auch darin sind wir ihm gleich. Zu gestalten, zu schaffen. Aber der 7. Tag, an dem ruht Gott. Und erst in diesem Ruhen ist die Schöpfung vollendet. Es gehört dazu. Und es begrenzt zugleich unsere Arbeit und die Macht auch der Arbeit. Arbeit ist nicht alles. Egal wie die äußeren Umstände aussehen. Der Herr ruht am 7. Tag und er gönnt dir Ruhe. Gönn sie dir auch. Schabbat heißt übersetzt ruhen. Nicht schlafen, aber ausruhen. Ruhen von seiner Arbeit. Nimm dir freie Zeit zum Feiern und Träumen, zum Spielen und Entspannen. Zeit für deine Seele, für deinen Körper, für deinen Geist. Nimm dir Zeit für Gott, für deine Familie. Verbring Zeit in seinem Haus und mit den Geschwistern. Nämlich all das meint Heiligen. Etwas Besonderes für Gott daraus machen. Amen. Fortsetzung folgt.